Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. März.
Es gilt damit an 5 zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Wir werden in dieser Zeit Ansammlungen im öffentlichen Raum untersagen. Außengastronomie, soweit sie schon geöffnet ist, wird während dieser 5 Tage geschlossen.
So geht das jetzt schon seit Monaten.
Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Und wenn man ehrlich ist, dann geht es so schon seit einem Jahr. Das hier ist Angela Merkel, Ostern 2020.
Wir wissen, dass dieses Fest für viele Menschen damit verbunden ist, dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können, weil leider eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert. Das heißt, wir müssen ganz besonders über die Osterfeiertage diese Regeln auch weiter einhalten. Und das wird auch in unserem Beschluss, den wir einstimmig gefasst haben, noch einmal deutlich gemacht.
Die Kanzlerin bewegt sich auf dem kleinst denkbaren Karo. Sie hat sich im Irrgarten ihrer Inzidenzwerte und R-Faktoren verlaufen. Was jetzt gebraucht wird, ist ein Wechsel von Tempo und Tonalität. Die Staatlichkeit muss, gerade doch in der Krise, sich selbst, also Deutschland, neu denken. Es geht um Führung. Es geht um eine Vision, die größer ist als das nächste Testhäuschen. Es geht um das Managen einer Krise, die sehr viel unmittelbarer in unser aller Leben eingreift als die Finanzkrise oder auch als 9/11. Die Demokratie, davon bin ich überzeugt, kann mehr als das, was unsere Regierung da an Staatskunst zeigt. Demokratie hat kühnste Visionen hervorgebracht und einen wie ihn, John F. Kennedy.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Auch sein Nachfolger war ein transformativer Charakter. Lyndon B. Johnson führte in den USA den Sozialstaat ein. Sein Ziel, the Great Society.
For in your time, we have the opportunity to move not only toward the rich society and the powerful society, but upward to the great society. It demands an end to poverty and racial injustice, to which we're totally committed in our time.
Dieser Phänotyp von Politiker, der mehr will als Gegenwart verwalten, der mehr will als rhetorisch regieren, der ernsthaft und aber mit Plan die Zukunft gestalten will, den gab es auch bei uns.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Und auch Helmut Kohl, der große Aussitzer, ist hier zu nennen. Er hatte keinen Plan und keine Zukunftsvision, bis die Wirklichkeit ihm eine einmalige Chance bot. Die Mauer bröckelte, die Sowjetunion wankte und da griff dieser Helmut Kohl aus Rheinland-Pfalz beherzt zu und schmiedete zusammen mit Horst Teltschek seinen berühmten 10-Punkte-Plan, der schließlich zur Einheit Deutschlands führte.
Der Weg zur deutschen Einheit, das wissen wir alle, ist nicht vom grünen Tisch zu planen oder ist auch nicht zu planen mit einem Terminkalender in der Hand. Aber wir können, wenn wir nur wollen, uns schon heute auf jene Etappen vorbereiten, die zu diesem Ziel hinführen. Ich möchte Sie, diese Ziele, am Hand eines 10-Punkte-Programms erläutern.
Fazit. Ich will ja nur Mut machen. Auch denen auf der Regierungsbank, die so verzagt reinschauen. Deutschland kann mehr als sich abschließen und seine Bürger in die Selbstisolation schicken. Das Land steckt im Moment gedanklich in Quarantäne. Frau Merkel braucht am dringendsten von uns allen, glaube ich, Abstand. Und zwar Abstand zu sich selbst. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit dem Berliner Oberstaatsanwalt Ralf Knispel über das organisierte Verbrechen und den kaputtgesparten Rechtsstaat.
Wenn Sie eine Person rund um die Uhr überwachen wollen, brauchen Sie pro Tag etwa 8 Beamtinnen und Beamte, die natürlich auch nicht jeden Tag die gleichen sein dürfen, weil sonst der dümmste Beschuldigte sich irgendwann wundert, dass immer dieselben Personen in seiner Nähe sind. Auch dafür haben wir überhaupt nicht genügend Personal.
Wir schauen uns eine wissenschaftliche Untersuchung mit einem interessanten Ergebnis an. Je höher die Position in einem Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist es, von einem Burnout verschont zu bleiben. Und wir staunen über renitente Kirchen, die Ostern trotz Bitten der Bundeskanzlerin ihre Pforten öffnen wollen für die Gläubigen.
Berlin, Deutschlands Hauptstadt der Extreme. Millionen Touristen fühlen sich vom besonderen Flair der Metropole angezogen. Aber der Kiez ist auch ein Albtraum für Sicherheitskräfte im Kampf gegen Drogenhandel und Gewalt.
Man könnte hier 24 Stunden am Cottbusser Tor tätig sein, polizeilich. Und man würde die Festnahmen hier im Minutentakt machen können.
Doch dafür fehlt der Polizei seit Jahren Personal. Zum Leidwesen derer, die hier leben und arbeiten.
Ich sehe so viele Auseinandersetzungen, so viel habe ich nicht mal in 4 Monaten gesehen, wo ich noch nicht hier gearbeitet habe.
Schon ab 5 Uhr morgens geht das los hier, da sind die ganzen Drogendealer hier alle unter meinem Fenster hier.
Diese Reportage von Focus TV kommt vielleicht ein bisschen reißerisch daher, aber im Kern ist es genauso. Berlin ist die Hauptstadt. Berlin ist das politische Zentrum, der Touristenmagnet, aber eben auch ein heißes Pflaster für Kriminelle. Clans, Gewalt und Drogengeschäfte am helllichten Tag im Görlitzer Park. Die wilden Geschichten aus der Hauptstadt, Sie kennen sie alle. Sie sind über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ralf Knispel ist ein Mann, der mit und in diesen Geschichten lebt. Er kämpft für das Gute, für Recht und Ordnung und wird dabei von dem Staat, den er beschützen soll, oftmals alleingelassen. Ralf Knispel ist ein aktiver Oberstaatsanwalt. Seit 1996 schon arbeitet er im Kriminalgericht Berlin-Moabit, dem größten Strafgericht Europas. Und Ralf Knispel ist zuständig für Kapitalverbrechen, also für Mord und Totschlag. Er kennt die Chefs der Clans, er kennt ihre Tricks und er kennt eben auch die Schwierigkeit, sie zu überführen. Ihm und seinem Team fehlen Geld, fehlen Technik und oftmals fehlt ihm auch die politische Ambition seiner Führung. Jetzt hat er ein mutiges Buch geschrieben. Nicht als Rentner und Beiseitesteher, sondern als amtierender, im Amt befindlicher Oberstaatsanwalt. Ein Buch mit dem Titel Rechtsstaat am Ende, ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm. Am Samstag hören Sie auf thepioneer.de dieses Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, als Podcast-Spezial in der Langversion. Aber das würde ich Ihnen nicht erzählen heute Morgen, ohne Ihnen hier und jetzt einen ordentlichen Vorgeschmack zu geben auf das, was der Herr Oberstaatsanwalt uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Ralf Knispel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind Oberstaatsanwalt in Berlin, richtig?
Das ist richtig.
Deswegen kann ich Sie auch fragen, was ist eigentlich los in dieser Stadt? Die Zahl der Straftaten geht nach oben, die Aufklärungsquote nach unten, unter 44%. Also weniger als jede zweite Straftat wird aufgeklärt. Was ist da los in der Hauptstadt?
Was ist da los in der Hauptstadt? Das ist seit vielen Jahren los. Deswegen beklage ich genau diese Umstände seit ganz vielen Jahren. Und auch wenn man einräumen muss, dass die Aufklärungsquote zwischenzeitlich ein klein wenig gestiegen ist, bleibt festzuhalten, dass wir im Jahr 2019 eine Aufklärungsquote von nicht einmal 45% hatten. Und die Bevölkerung wird und kann nicht damit zufrieden sein, insbesondere wenn sie die Vergleiche innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zieht. Denn da haben wir in Bayern etwa 22% höhere Aufklärungsquoten, sodass sich natürlich die Bevölkerung in Berlin oder auch in anderen Bundesländern, wo die Aufklärungsquote ähnlich niedrig ist wie in Berlin, wobei wir auf dem letzten Platz in Deutschland liegen, sich natürlich die Frage stellen, wieso etwas kommt. Und das ist weder regional noch genetisch noch religiös zu erklären, sondern es ist die Frage, wie eine Politik, wie eine Regierung mit Strafverfolgung umgeht.
Der Senat hat ja eine Erklärung dafür, sagt, wir sind halt eine internationale Stadt mit vielen, vielen Touristen. Lassen wir den Lockdown mal weg. Was ist von solchen Argumenten zu halten, dass die hohe Kriminalität sozusagen selbsterklärend mit dem Status einer Weltstadt ist?
Wenn man meint, die Bevölkerung mit derartigen Erklärungen erreichen oder gar befriedigen zu können, ist das ein politisches Unterfangen, das ich aber aus meiner Sicht nur als teilweise grotesk betrachten kann. Damit will ich nur sagen, Herr Steingart, die Bevölkerung fühlt sich in diesem Punkt auch nicht ernst genommen und auf den Arm genommen. Denn eine Aufklärungsquote von nicht einmal 45% bedeutet, dass 55% der Straftaten nicht aufgeklärt werden. Und das ist nur der Schnitt. Es gibt noch andere im Bereich der Fahrraddiebstähle. Da ist Berlin Spitzenplatz. Das heißt, hier werden auch die wenigsten Straftaten aufgeklärt.
Spitzenplatz negativer Art.
In negativer Art, genau. Mit den meisten, insoweit sind wir Spitzenplatz bei der Aufklärung am Ende. Also wir teilen uns jeweils Tabellenspitze und Tabellenende. Und das mag die Bevölkerung nicht länger hinnehmen und das muss sie auch nicht hinnehmen, weil ein Rechtsstaat, und das klingt jetzt ganz pathetisch, meine ich aber durchaus ernst, das ist der Grundpfeiler einer Demokratie.
Der Rechtsstaat ist ja eigentlich dafür da, dass er tatsächlich Recht und Gesetz nicht nur in ein Gesetzbuch schreibt, sondern dann auch so exekutiert, dass es für alle gleicherweise gilt. Wie ist da die Lage in Berlin? Was ist Ihr Gefühl? Sie sind ja seit über 30 Jahren hier in der Justizverwaltung und Sie sind auch noch zuständig für Mord und Totschlag, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, also schon für die harten Verbrechensarten, nicht für Fahrraddiebstahl und nicht Taschendiebstahl. Was ist Ihr Eindruck? Lässt sich der Berlin-Befund in einigen Sätzen zusammenfassen?
In der Tat muss ich feststellen, wenn ich diesen Bogen schlage von vor 30 Jahren bis heute, ist einfach festzustellen, dass die Strafverfolgung, aber auch die Prävention in ganz vielen Bereichen nicht mehr die Qualität hat, wie es zu früheren Zeiten war. Natürlich gab es auch früher Kriminalität, natürlich gab es auch Missstände. Damit müssen wir leben, damit können wir leben und wir sind frei davon anzunehmen, dass wir jemals ohne Kriminalität leben werden. Aber die Frage der Umsetzung von Recht, das ist genau das, worauf jeder Mensch einen Anspruch hat, umgekehrt aber spiegelbildlich auch verpflichtet ist, dem Folge zu leisten. Ich denke, wir werden nachher auch noch auf die sogenannte Clan-Kriminalität zu sprechen kommen und auch auf Kontrollen im Bereich von Clans bei Institutionen. Für all jene gilt das, was umgesetzt werden muss, dass das Recht nämlich für alle gilt. Und dieser Eindruck, der lässt sich in Berlin jedenfalls, aber auch in weiten anderen Teilen Deutschlands, so nicht mehr ziehen und auch von den Leuten nicht sehen.
Aber was hat es mit der Clan-Kriminalität auf sich? Von wie vielen Familien sprechen wir? Was geht von denen aus? Und wie hat sich das entwickelt in den vergangenen Jahren?
Wir haben etwa 20 bis 30 sogenannte Clan-Familien. Und auch da gehört immer der Lauterkeit und Gerechtigkeit halber der Hinweis hinzu, den ich auch nicht müde werde anzubringen. Natürlich ist nicht jedes Mitglied einer Clan-Familie kriminell. Das wäre Unsinn zu behaupten. Die meisten von denen werden rechtstreu sein und geben überhaupt keinen Anlass zu irgendwelchen Beanstandungen. Auf der anderen Seite, weil das auch politisch sehr umstritten ist, selbst aus der Berliner Regierungskoalition werden solche Stimmen laut, dass wir hier von Diskriminierung reden, dass Personen stigmatisiert werden. Dann müssen wir uns erstmal auf den Begriff des Clans einigen. Das kommt eigentlich aus dem gälischen und aus dem schottischen Bereich und beschreibt nur ethnisch abgeschottete Gruppen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und diese Kreise, diese ethnisch nicht der deutschen Bevölkerung entsprechenden Kreise haben sich über Jahre und Jahrzehnte, insbesondere in Berlin, aber auch teilweise im Ruhrgebiet, entwickelt, haben es geschafft, in eigenen Gesellschaften innerhalb der Gesellschaft zu leben, beginnend damit, dass eigene Radio- und Fernsehsender unterhalten werden, eigene Geschäfte besucht werden, aber auch ansonsten in dieser Kultur man sich von den jedenfalls deutschen Gesetzen und auch denen, die die Gesetze vollstrecken, teilweise oder in manchen Bereichen auch weitgehend verabschiedet hat.
Wie viele Menschen gehören zu diesen 20 Großfamilien? Wie
ist da reden wir über mehrere Tausend, weil das tatsächlich große Familien sind. Wir haben das auch in Bremen, die Familie Miri zählt auch. Da reden wir nicht über Dutzende, sondern Hunderte und Tausende Personen. Aber auch da nochmal, Steingart, natürlich die Klarstellung, dass nicht jedes Mitglied einer solchen Familie kriminell ist. Darum geht es auch nicht, das zu behaupten. Wenngleich, aber das ist die Kehrseite der Medaille und gehört zur Ehrlichkeit dazu, in diesen Clanfamilien haben wir sehr viele Menschen, die hochkriminell sind und einen großen Schaden verursachen. Das muss angesprochen werden und wir können beobachten, dass seit einigen Jahren, ausgehend von Nordrhein-Westfalen mit dem dortigen Innenminister Reul, auch in anderen Bundesländern, so auch in Berlin mit dem Innensenator Geisel, tatsächlich Anstrengungen unternommen werden, dieser Clankriminalität Herr zu werden.
Was für Strafdelikte sind hier zu nennen, die von diesen Familien ausgehen?
Das sind ganz weitreichend. Das beginnt bei der Erpressung, das geht weiter im Rotlichtmilieu. Betäubungsmittelkriminalität ist auch ein ganz großer Tätigkeitsbereich von jenen. Das geht aber auch bis hin zu Körperverletzungen und Tötungsdelikten. All diese Delikte werden in diesen Kreisen begangen und müssen verfolgt werden.
Die Bürokratie, entnehme ich Ihrem Buch, macht Ihnen auch das Leben schwer. Aber nochmal so eine Familie, so eine Großfamilie, wenn sie ins Visier der Staatsanwaltschaft gerät, und ich nehme an, Sie kennen Ihre Klientel wahrscheinlich so gut wie Ihren Freundeskreis. Sie können mit Telefonüberwachung arbeiten, Sie haben viele moderne Möglichkeiten. Wo genau ist die Problematik, dass diese Familien ja auch im Ruhrgebiet, auch beim NRW-Innenminister sich so haben festsetzen können, dass Herr Buschkowski, der ehemalige Neuköllner, nicht Oberbürgermeister, sondern Bezirksbürgermeister, davon spricht, dass die Lage außer Kontrolle geraten sei. Warum ist das so? Und stimmt das überhaupt?
Ich habe gerade mit großem Interesse Ihren Worten gelauscht, dass Sie von moderner Ausstattung reden und von vielen Möglichkeiten. Habe mich allerdings gefragt, ob Sie wirklich die Berliner Verhältnisse beschreiben oder möglicherweise aus anderen Bundesländern wie Bayern stammen. Nein, wir haben mitnichten weder bei der Polizei noch bei der Staatsanwaltschaft eine annähernd technische und personelle Ausstattung, um dieser Lage Herr zu werden. Nehmen Sie nur den Bereich der sogenannten Telefonüberwachung. Die sind natürlich grundsätzlich ein probates Mittel, um Straftaten aufzuklären oder auch Beschuldigte zu überführen. Nur, und das wird sicherlich niemanden in Ihrer Hörerschaft überraschen, haben wir doch schon seit ein, zwei Tagen, um das mal ironisch zu sagen, die Möglichkeit, übers Internet miteinander zu kommunizieren. Und dann ist im Jahre 2017 die sogenannte Quellen-TKÜ eingeführt worden. Das heißt, dass die Verfolgungsbehörden gesetzlich ermächtigt sind, am Endgerät eines Beschuldigten eine Software zu installieren, um eine Kommunikation über Internet verfolgen zu können. Beispielsweise über Messenger wie WhatsApp. Diese Möglichkeit besteht in Berlin nicht. Die rechtliche schon, aber die tatsächliche nicht. Das heißt, in diesen Telefonüberwachungen, das betrifft Clanfamilien genauso wie andere Strukturen, beispielsweise im Rockerbereich, da haben sie dann hochgradig interessante Gespräche, wann man sich im Sportstudio trifft, welchen Friseur man außerhalb von Lockdown besuchen kann. Aber die eigentlichen und tatrelevanten und beweiserheblichen Gespräche, die werden über Messenger geführt und von denen haben wir überhaupt keine Kenntnis.
Warum? Weil es die Technik nicht gibt oder weil Sie sie nicht haben, diese Technik?
Die Technik gibt es und in einigen Bundesländern wird diese Technik auch angewandt. Ich kann auch da nur wieder Bayern benennen. Insbesondere im Bereich der Telefonüberwachung zählt Bayern zu den ganz führenden Bundesländern und ist ganz weit voraus. Hier gibt es einfach nicht die Technik, das anzuwenden. Und auch ansonsten gibt es natürlich andere Maßnahmen. Telefonüberwachung ist ja nicht der einzige und auch nicht der Königsweg. Sie können beispielsweise auch sogenannte längerfristige Observationen durchführen. Dazu brauchen Sie ein mobiles Einsatzkommando, das MEK. Das heißt aber, wenn Sie eine Person rund um die Uhr überwachen wollen, brauchen Sie pro Tag etwa 8 Beamtinnen und Beamte, die natürlich auch nicht jeden Tag die gleichen sein dürfen, weil sonst der dümmste Beschuldigte sich irgendwann wundert, dass immer dieselben Personen in seiner Nähe sind. Auch dafür haben wir überhaupt nicht genügend Personal. Denn wir brauchen solche Beobachtungskräfte auch im Bereich von islamistischen Gefährdern oder bei Sexualstraftaten und anderswo. Das heißt, das können Sie tatsächlich überhaupt nicht leisten. Selbst wenn Sie einen solchen Beschluss in Berlin haben, bedeutet das nicht etwa zwangsläufig, dass die Polizei überhaupt in der Lage ist, das umzusetzen.
Es gibt heute technisch auch Handyblocker, wo man zumindest feststellen kann, ob Handys zum Beispiel in einer Justizstrafanstalt vorhanden sind und auch benutzt werden. Diese Handyblocker kommen aber offenbar in Berlin jedenfalls nicht zum Einsatz, denn ich entnehme Ihrem Buch, dass sich zu jeder Tages- und Nachtzeit zwischen 500 und 1000 Handys in Besitz von Strafgefangenen befinden, obwohl dort Handyverbot herrscht. Warum ist das so?
Na, der Fairness halber, Steingart, muss man sagen, in der Jugendstrafanstalt gibt es tatsächlich so einen Handyblocker. Nur, und da haben Sie völlig recht, in den anderen Haftanstalten nicht, insbesondere nicht in der Justizvollzugsanstalt Moabit, das heißt dort, wo die Erwachsenen Untersuchungsgefangenen untergebracht und verwahrt sind. Dort wäre es natürlich von ganz besonderem Interesse und so stellen wir immer wieder fest, dass bei Haftraumkontrollen regelmäßig zahlreiche entweder Handys oder SIM-Karten gefunden werden. In einem Fall kürzlich, der spielte auch im Bereich der organisierten Kriminalität, hat man innerhalb kürzester Zeit 5 Handys beschlagnahmen können. Und wir können uns vorstellen, dass sie natürlich nicht jedes Handy beschlagnahmen, das tatsächlich in Gebrauch ist, mit anderen Worten. Wir können hier feststellen, dass weitreichend von diesem Gebrauch gemacht wird und wir immer wieder feststellen müssen, dass damit die Kommunikation zu außerhalb der Haftanstalt befindlichen Personen ganz hervorragend funktioniert.
Wer besorgt die, den Strafgefangenen oder den Untersuchungshäftlingen? Kann es sein, dass Beamte, Gefängniswärter oder andere hier mitspielen, Anwälte?
Zum einen haben wir Erkenntnisse, dass es auch vereinzelt Verteidiger gibt, die tatsächlich Mobilfunktelefone einführen. Es gibt auch andere Besucher, die das versuchen können. Es gibt natürlich auch, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch einige Justizvollzugsbedienstete, die sich an derartigen Handlungen beteiligen und auch Gefangene mit solchen Gegenständen versorgen. Das gehört zur Wirklichkeit dazu, ist auch nicht zu entschuldigen, sondern ganz konsequent zu verfolgen. Aber das ist die Wirklichkeit. Auf der anderen Seite gehört dann auch zur Wirklichkeit die Sichtweise auf die Personalsituation in den Haftanstalten. Und die ist, naja, gelinde gesagt, besorgniserregend. Insbesondere zu nächtlichen Zeiten haben wir einen Personalbestand in der JVA Moabit, also in der Untersuchungshaftanstalt, wo man sich nicht vorstellen mag oder sollte, dass tatsächlich mal etwas Schlimmeres passiert. Aber auch tagsüber sind die Kräfte nicht in einer Stärke unterwegs, dass sie die Gefangenen in angemessener Weise fortwährend und ausreichend kontrollieren können. Das heißt, sie werden in Haftanstalten, jedenfalls in Berlin oder auch in der Berliner Haftanstalt, die in Heidering in Brandenburg liegt, haben sie einen schwunghaften Handel, nicht nur mit Betäubungsmitteln, sondern auch mit Handys. Hingegen nicht, das kann ich tatsächlich nicht bestätigen, dass in den Haftanstalten Berlins auch Waffen kursieren. Die haben wir tatsächlich bisher noch nie gefunden.
Immerhin.
Ja, wir sind dankbar.
Sie haben es ja mit Politikern zu tun, die zumindest in Wahlkampfzeiten das Ziel proklamieren, dass es keine Parallelgesellschaften, keine rechtsfreien Räume geben dürfe. Wenn Sie in Ihrer Laufzeit die verschiedenen für Sie zuständigen Regierungen und Senatoren Revue passieren lassen, Sie hatten darunter so Gestalten auch wie Thilo Sarrazin beispielsweise, hat der sich für Sie positiv ausgewirkt, damals als Finanzsenator, indem er Ihnen die Budgetmittel verschafft hat, die Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen gebraucht hätten?
Darüber hätten wir uns gefreut. Das war eine andere Ära, die auch mit dem regierenden Bürgermeister Wowereit seinerzeit zusammenhing. Und sowohl Sarrazin als auch der regierende Bürgermeister Wowereit haben sich zum Ziel gesetzt, sparen bis es quietscht. Das ist auch tatsächlich so geschehen. Nicht nur gequietscht, ich habe es im Buch auch gesagt, an vielen Stellen ist das öffentliche Leben und auch die Strafverfolgung zum Erliegen gekommen. Und Herr Sarrazin hat sich mal vermeintlich anteilnehmend über Beamte geäußert und sie als übelriechende, schlurfende Gestalten bezeichnet. Und das hat ganz tief blicken lassen, weil in der Zeit auch die Justiz, aber nicht nur die Justiz, in weiten Teilen auch tatsächlich kaputt gespart worden ist. Und an den Folgen leiden wir noch heute, und das gehört auch immer zur Ehrlichkeit und Redlichkeit dazu, und das versäume ich auch nie zu erwähnen, dass beispielsweise unter diesem Senat in Berlin der größte Stellenzuwachs auch bei der Staatsanwaltschaft und bei Gerichten stattgefunden hat, die alle anderen Vorgängerregierungen in Berlin, und da hatten wir unterschiedliche Koalitionen und Konstellationen, tatsächlich vorher nie da gewesen ist. Und tatsächlich, auch darauf hat der Senator mehrfach hingewiesen, Dr. Behren, auch der Justizhaushalt erstmals über 1 Milliarde geklettert ist. Das kann ich auch anerkennen, das sehen auch die Kolleginnen und Kollegen. Das soll überhaupt nicht verniedlicht oder bagatellisiert werden. Nur, und das ist die Wahrheit, es reicht überhaupt nicht aus, um den Bedürfnissen gerecht zu werden, die an eine Strafverfolgung gestellt werden. Denn wir müssen in die Lage versetzt werden, sowohl sachlich als auch personell, dem Gegenüber, sprich der kriminellen Seite, auf Augenhöhe begegnen zu können. Und das ist in weiten Bereichen nicht der Fall.
Mit dem Buch haben Sie sich ein bisschen auch den Frust von der Seele geschrieben. Was wäre, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Die Hoffnung, die Sie mit einer solchen Streitschrift verbinden, wenn ein führender Politiker vielleicht, wir haben ja Wahlen in diesem Jahr auch in Berlin, ein regierender Bürgermeister oder eine regierende Bürgermeisterin dieses Buch liest. Was wäre die eine Schlussfolgerung, die Sie sich wünschen?
Ich weiß, Journalisten sind ja immer scharf darauf, sowas möglichst in einem Satz oder Ähnlichem zu haben. Ich muss Sie aber ein bisschen enttäuschen oder korrigierend eingreifen. Ich habe mir nicht den Frust von der Seele geschrieben, sondern ich habe wirklich die Gelegenheit gehabt, einmal in einem Buch das in diesem Medium zu veröffentlichen, was mich seit ganz vielen Jahren umtreibt und nicht etwa mich alleine, sondern ich bin da in Anführungszeichen nur das Sprachrohr des gesamten Kollegiums. Gleichwohl will ich mich vor der Antwort auf Ihre Frage nicht drücken. Tatsächlich, wenn ich diesen Wunsch anbringen würde, dann klingt er ganz banal und simpel. Dann ist der Wunsch an die Regierenden für die Justiz und für die Polizei, denn das gehört mit dazu zur Strafverfolgung, so viel Geld in die Hand zu nehmen, dass wir sowohl personell als auch technisch in die Lage versetzt werden, effektiv zu arbeiten und unsere Arbeit so zu verrichten, wie wir es gelernt haben.
Das wünsche ich Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen. Vielen Dank, Herr Knispel, für diese klaren Worte. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da führt die Nachlese dieser Ministerpräsidentenrunde mit der Bundeskanzlerin natürlich zu emotionalen Ausbrüchen. Nicht nur bei den Wählerinnen und Wählern, sondern eben jetzt auch in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Bei mir ist jetzt mein Kollege Michael Bröker. Michael, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Gabor.
Was ist da los in der Unionsfraktion? Da scheint es ja zu brodeln, richtig?
Absolut richtig, Gabor. Es ist viel Frust vor allem los, viel Unverständnis und Unmut über diese Beschlüsse, die nach Ansicht vieler Abgeordneten schlicht nicht mehr vermittelbar oder gar kommunizierbar sind. Es gab etwa ein Dutzend kritische Wortmeldungen. Jens Spahn, Helge Braun saßen im Plenarsaal vorne und mussten sich das alles anhören. Viele haben einen Tenor in all ihren Aussagen gehabt, nämlich sie sagen: Ihr seid so kreativ bei der Verschärfung des Lockdowns, aber so ideenlos, wenn es um Tests und um Impfungen geht. Das könne man im Wahlkreis einfach keinem mehr klar machen.
Sehr berechtigte Fragen und Statements. War die Bundeskanzlerin denn eigentlich vor der Fraktion anwesend?
Die Bundeskanzlerin ist immer anwesend, aber sie äußert sich selten in den Parteigremien, sowohl im Parteipräsidium als auch im Bundestag. Ihre Spielwiese ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Sie hat Teile ihrer Ideen umgesetzt und den Rest müssen andere kommunizieren.
Das heißt, sie hat dort gar nicht sich verteidigt?
Nein, Angela Merkel spielte keine große Rolle. Armin Laschet war zugeschaltet, der neue CDU-Chef, auf den natürlich dann die frustrierten Abgeordneten gucken, in welche Richtung er geht. Und er verteidigte die Beschlüsse. Er erzählte, warum es jetzt wichtig ist, den grünen Donnerstag als Ruhetag einzubauen, obwohl keiner genau weiß, wie ein Ruhetag eigentlich aussehen soll. Er sprach darüber, dass man jetzt nochmal durchhalten müsse. Und es wirkte alles etwas ratlos, etwas uninspiriert. Wieder zwei Wochen ohne einen Plan. Die Abgeordneten werden zusehends unruhig.
Baut sich denn da ein Widerstand auf, der, sagen wir, einen Namen und vielleicht sogar Rang und Namen hat? Also gibt es sowas wie einen Corona-Rebellen, der der Kanzlerin, dem Armin Laschet und auch dem Markus Söder vielleicht die Stirn bieten wird?
Genau das fehlt, Gabor. Es fehlt dieser Kopf, der die Gruppe der Rebellen, der Kritiker anführen könnte. Es sind viele Stimmen aus vielen Gruppierungen und Lagern, aber die eine Persönlichkeit, die sich jetzt mit dieser Politik anlegt, die gibt es noch nicht. Das ist das Glück für Jens Spahn, für Armin Laschet und für Angela Merkel bisher. Aber hinter den Kulissen wird natürlich munter diskutiert über eine Kabinettsumbildung zum Beispiel. Nach Ostern wird spekuliert. Es wirkt alles noch etwas hilflos, aber da braut sich was zusammen.
Und dann wäre der Bundesgesundheitsminister fällig?
Auch er ist Gegenstand dieser Spekulation. Der Unmut richtet sich gegen ihn, gegen Helge Braun, gegen Peter Altmaier, gegen Anja Karliczek, natürlich gegen die Kanzlerin selbst. Da hat sich viel und einiges aufgestaut.
Na, das wäre ja eine sehr radikale Kabinettsumbildung. Man könnte auch sagen, dann fast schon eine Neuwahl. Vielen Dank, Michael, für diese Information am frühen Morgen.
Bitteschön.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da fällt dieser Tage wieder der berühmt-berüchtigte Name GameStop. Aber warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
GameStop ist ja eigentlich eine abgeschriebene Computerspielefirma, deren Aktie, Sophie, in einer konzertierten Guerilla-Aktion hochgejatzt wurde in, naja, irrwitzige Höhen, muss man sagen, von nicht mal 15 Euro am Jahresbeginn dann auf zeitweise über 260 Euro. Einige Wochen ist das erst her, aber warum ist die Firma jetzt schon wieder ein Thema, Sophie?
Also es gab Quartalsergebnisse und im eher knapp gehaltenen Earnings Call auch weitere News. Zunächst einmal hatte GameStop die Erwartungen der Analysten bezüglich Gewinn nicht erreicht. Der Einzelhändler gab an, im Quartal 1,19 Dollar pro Aktie verdient zu haben, verglichen mit erwarteten 1,35 Dollar und verglichen mit einem Gewinn von 32 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Aber der E-Commerce-Umsatz ist im letzten Quartal um 175% gestiegen und hat mehr als ein Drittel des Umsatzes im Berichtszeitraum ausgemacht. Die GameStop-Aktie ist nach diesem Bericht zunächst mal um 8% angezogen, ist aber dann wieder um 11% gefallen nachbörslich, denn GameStop hat auch bestätigt, dass sie erwägen, zusätzliche Aktien zu verkaufen. Der stationäre Videospielehändler ernannte die ehemalige Amazon- und Google-Führungskraft Jenna Owens zum neuen COO, also es gab auch Personal-News. Die Telefonkonferenz war mit Spannung erwartet worden und die war dann auch komplett voll, also maximale Kapazität erreicht. Und das Unternehmen hatte trotzdem oder gerade deswegen abgelehnt, Fragen zu beantworten. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich für einen Earnings Call.
Außerdem ist das eine besondere Zeit gerade, denn vor einem Jahr sind die Börsen abgestürzt. Nämlich als klar wurde, dass Corona sich nicht so schnell wieder aus unserem Leben verabschieden wird. Aber was ist seitdem passiert? Auch mit Blick vielleicht auf den DAX, Sophie, gib uns einen Rückblick.
Seit dem Intraday-Tief am 23. März sind sowohl der S&P 500 als auch der Dow um 80% gestiegen, der Nasdaq Composite sogar um 93%. Aus starken Rückgängen entstehen normalerweise starke Bullenmärkte. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es nur 5 andere Bärenmärkte mit Rückgängen von 30% oder mehr. Und laut LPL Financial hat das zweite Jahr der anschließenden Bullenmärkte, in das wir eben gestern geschritten sind, bislang jedes Mal hier in den USA höher geendet, im Durchschnitt mit plus 17%. Mit Blick auf den DAX, der DAX hat 2020 immerhin gut 3% zugelegt, also aufs Jahr gesehen insgesamt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Führung einer Firma führt, aber strampeln tut der Mittelbau. Oben regnet es den Bonus und im Mittelbau, da herrscht Burnout. Alarm. Das haben Forscher der Universität Hamburg jetzt herausgefunden und ein Grund dafür ist, dass Topmanager mehr Kontrolle über die Gestaltung ihrer Arbeitszeit haben und im Mittelbau, da dreht sich das Hamsterrad. Aber vielleicht liegt es ja auch an der, naja, unterschiedlichen Verpflegung am Arbeitsplatz, wie uns der wunderbare Film Kehraus von Gerhard Polt schon Mitte der 80er Jahre ein wenig überspitzt vorgeführt hat. Die untere Management-Ebene muss noch in die Kantine.
Haben Sie am Freitag wieder ein Goldbarschfilet mit Kartoffelsalat und als Alternative Seelfeier.
Während die Vorstandsetage nobel im Casino ihr Lunch einnimmt.
Und heute im Casino Filet Stroganoff mit Morcheln und als Alternative Ratsherrentopf.
Das Casino hat überhaupt schwer nachgedacht. Ja. Naja, für mich kommen solche Gerichte derzeit sowieso nicht in Frage. Ich mache nämlich gerade eine Kur auf reiner Eiweißbasis.
Ach nee, was essen Sie denn da?
Scampi, Makrelen, überhaupt Fisch. Frau Bauer, die nächsten 2 bis 3 Stunden bin ich nicht zu sprechen.
Das klingt schon ein wenig entspannter und auch die Reisemöglichkeiten ganz oben im Firmenhochhaus Tower sprechen für einen gewissen stressfreien Komfort.
Sagen Sie, können Sie mal gleich um einen Rückflug bemühen, ja? Ich brauche ein Privatflugzeug heute Nacht und eine Sonderstarterlaubnis. Ja. Danke, ja.
Wie, Sie kommen nicht mit zu unserem Fischessen?
Nee, morgen Hannover Großkampftag.
Die Hamburger Forscher haben auch festgestellt, dass bei den mittleren Führungskräften Stress auslösen eine gewisse Angst um den Arbeitsplatzabbau dazugehört. Naja, wohl nicht ganz zu Unrecht.
Andererseits macht sich im ganzen Haus natürlich inzwischen auch ein gewisser Fatalismus bemerkbar bei der Erkenntnis, Leistung schützt nicht vor Kündigung.
Naja, ganz so Unrecht haben die Leute dann auch wieder nicht. Ne?
Fazit, beim Abstrampeln nach oben die eigene Gesundheit nicht vergessen, aber wenn man es dann geschafft hat, dann wird's gemütlich.
Kaffee, Herr Doktor.
3 Stückchen Zucker, wie immer, Frau Mathis.
Sind schon drin.
Reizend.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass sich in den Kirchen Widerstand rührt. Gott sei Dank. Wir haben die Kanzlerin nach dem letzten Corona-Gipfel noch im Ohr.
Wir werden mit den Religionsgemeinschaften und dabei werden Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte an sie herantreten, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Ich betone mit der Bitte.
Und diese Bitte stößt jetzt auf taube Ohren, denn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, twitterte daraufhin leicht empört, Gottesdienste sind kein Beiwerk. Und wies vorsichtig darauf hin, dass man schließlich Weihnachten auch schon mit strengen Hygienekonzepten in den Kirchen und auch draußen vor den Gotteshäusern feiern konnte. Recht hatte. Gut, die meisten Kirchen leiden ja eh nicht unter einem Besucherandrang und Abstandsregeln könnten eigentlich locker eingehalten werden. Es müssten vielleicht nur noch an Ostern die U-Boot-Christen zu Hause bleiben. Das sind die, die sonst nur Weihnachten und Ostern mal kurz auf und danach gleich wieder abtauchen.
Halleluja, 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 Halleluja.
Ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.